Für die Predigt lese ich uns Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Es ist Maria Magdalena am Grab. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu Maria: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hatte. Amen. Die Nacht neigt sich dem Ende zu und das erste Licht der Morgendämmerung erscheint, als Maria Magdalena sich auf dem Weg zum Grabe Jesu macht. Der schwere Stein ist seltsamerweise weggewälzt. Das Grab ist leer. Da liegen Leinentücher, in die der Leichnam gewickelt war. Das Tuch, mit dem das Gesicht verhüllt war, liegt auch noch da. Maria Magdalena steht draußen und sie weint. Sie weint, weil man ihr nicht nur den lebenden Jesus genommen hat, sondern nun auch noch den Toten. Wem sollte sie jetzt noch ihre Liebe erweisen? Jetzt erst sieht Maria Magdalena die Engel. Doch sie haben keine Auferstehungsbotschaft für sie. Sie fragen nur: Frau, was weinst du? Sie haben meinen Herrn weggenommen, lautet ihre Antwort, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Doch die Engel kommen gar nicht dazu zu antworten, denn schon sieht sie Jesus selbst stehen. Aber sie erkennt ihn nicht. Als er ihren Namen sagt, als er sie beim Namen ruft, da wendet sie sich ihm zu und weiß, wer er ist: Rabuni, der liebe Meister. Unsicher und verloren war Maria zum Grab gekommen, mit schmerzerfülltem Herzen, angesichts des grauenvollen Todes, den Jesus da erleiden musste. Doch als sie zu jenem Ort kommt und das leere Grab sieht und als sie den Auferstandenen schließlich erkennt, da passiert es. Da setzt neue Hoffnung ein, da ist die Welt auf einmal eine andere. Eine Zeitenwende ist geschehen. Und auch wenn diese Botschaft äußerst gefährlich war, konnte sie nicht stumm bleiben. Maria Magdalena muss es weitersagen. Der Kreuzestod war nicht das letzte Wort und Jesus ist tatsächlich auferstanden. In diesen drei Tagen ist offensichtlich etwas geschehen, was wir nicht erklären können, und doch verändert sich alles. Wir können nicht rekonstruieren, was da passiert ist, aber eines ist gewiss: die Hoffnung. Die Hoffnung ist gewiss, die darin liegt. Die Frauen, die Jünger erleben diese Ereignisse so allumfassend, so hoffnungsvoll, dass sie davon weitererzählen müssen. Es ist etwas geschehen. Das Grab war leer. Und jeder, der das leugnet, übersieht etwas. Es gab für die hinterbliebenen Jesus-Anhänger keinen Grund, sich diese Geschichte auszudenken. Eine gefakte Auferstehung? Eine Täuschung? Wozu? Fragezeichen. Damit riskieren sie doch auch nur einen religiös-politischen Verfolgungsakt gegen sie, wie den Jesus zum Opfer gefallen war. Das Einzige, was dafür spricht, diese Botschaft vom Auferstandenen zu verkünden, ist, sie ist wahr. Das Grab war leer. Das Leben hat gesiegt. Und dafür riskieren die Hinterbliebenen Jesus-Anhänger alles. Auch ihr irdisches Leben. Und viele werden noch ihr Leben lassen. Und dennoch hat die Botschaft überlebt. Das Grab ist leer. Der Tod ist nicht mehr. Der Herr ist auferstanden. Maria Magdalena erlebt diesen Morgen als einen Übergang. Ihr trauriger Gang zum Grab, ihr Weinen geht über in einen freudigen Lauf zu den Jüngern, nicht nur um ihnen zu sagen, dass der Herr auferstanden ist, sondern wirklich auch um Hoffnung weiterzugeben. Und darin wird Maria Magdalena zum Glaubensvorbild. Wenn Menschen sich von der Osterbotschaft wahrhaft anstecken lassen, dann passiert genau das. Das Weinen hat ein Ende und die Hoffnung und die Freude zieht ein. Da ist nicht mehr Heulen und Zähneklappern, sondern Festtagsstimmung und freudiges Lachen. So stellt sich uns an diesem Ostermorgen die Frage, wo stehen wir mit unserem Glauben? Sitzen wir noch schluchzend vorm Grab oder laufen wir voll Freude hinaus in die Welt und geben diese Botschaft weiter? Der Herr ist auferstanden. Wo stehen wir mit unserem Glauben? Eine wichtige Frage, und Ostern erinnert uns daran, dass wir uns in dieser Sache immer wieder selbst befragen müssen. Als einzelne Christen, als Gemeinden, als Kirche, als ganze Christenheit. Sind wir von der Osterbotschaft ergriffen, angesteckt? Brennen wir dafür und laufen wir damit vorwärts? Oder erdrücken uns andere Dinge? Die Welt ist kompliziert geworden. Die Welt ist auch ganz schön schwermütig geworden. An Lebensgrundlagen mangelt es uns nicht. Und doch hat das Leben irgendwie gelitten, hat man den Eindruck. Eine in vielen Fragen gespaltene Gesellschaft, eine in vielen praktischen Dingen überforderte Gesellschaft, politische Polarisierung, ein ständiges Wir gegen die, das Gefühl, dass es immer die anderen sind, die bevorzugt werden und die Leistungsträger, dass die immer noch eins drauf bekommen, stellt sich spätestens an der Zapfsäule ein. Spaltung unter den Christen und in der eigenen Kirche. Und so weiter. All diese großen und kleinen Ereignisse, die sind es, die den Menschen das Leben aussaugen. Und dann passiert es, dass wir denken, die Freude der Begegnung mit Jesus gehört offenbar der Vergangenheit an. Während wir in der Gegenwart vor allen Dingen vor versiegelten Gräbern stehen. Die Gräber unserer Enttäuschungen, unserer Bitterkeit, unseres Misstrauens, das Grab jener Haltung, die meint, da ist nichts mehr zu machen. Die Dinge werden sich sowieso nicht ändern. Besser wird es sowieso nicht und wer weiß, was morgen sein wird. Ja, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber genau darum lasst uns doch die Lebensbotschaft des Ostermorgens neu in unser Herz aufnehmen. Dann wissen wir zumindest schon mal, was übermorgen sein wird. Nämlich das Geschenk des Lebens. Und zwischen dem Heute und dem Übermorgen liegt dann ja doch immer noch etwas, nämlich das Morgen. Und da ist es an uns, dieses Morgen zu gestalten. Aktiv, nicht weinend niederknien, sondern losgehen und wirken. Es braucht wieder mehr Ostern in der Gesellschaft. Nicht als Fest, was uns einen Feiertag mehr beschert, sondern als christlich fundiertes Hoffnungsereignis. Es braucht wieder mehr Ostern, es braucht wieder mehr Lebensfreude und Lebensbotschaft, die darin steckt. Ja, eine kleine Freikirche wie wir als evangelisch-methodistische Kirche mit irgendwas um die 5000 Menschen hier in Ostdeutschland, das hat vielleicht aufs große Ganze gesehen, kann man ja sagen, kein wirkliches Gewicht. Ja, wir sind eine kleine Kirche, es ist halt so. Aber in unseren Orten, da sind wir eben Gemeinde. Und da sind wir auch wichtig für die Menschen. Da, wo wir sind, da ist unser Wirkkreis. Dessen sollten und dürfen wir uns bewusst sein. Hier können wir uns einbringen, auch wenn unsere Kräfte begrenzt sind. Hier hören und erleben uns Menschen. Hier werden wir wahrgenommen, wie wir als Gemeinden sind. Und hier wird auch wahrgenommen, ob und wie an uns die österliche Lebens- und Freudensbotschaft sichtbar wird. Und das gilt dann auch auf größerer Ebene. Als Christen dürfen wir diese Lebensbotschaft und diese Hoffnungsbotschaft nicht für uns behalten. Wir dürfen sie nicht hinter den Kirchenmauern bunkern und zu einer Parallelgesellschaft werden, sondern es muss etwas von uns ausfließen, etwas ausgehen. Und ja, wir hören ständig, dass die Christen in diesem Land, in der westlichen Welt im Allgemeinen, in die Minderheit abdriften. Die Meldungen, die wir jedes Jahr hören, wie viele Hunderttausende wieder aus Kirchen ausgetreten sind, damit beweinen wir uns selbst und hören immer nur, dass Kirchen kein wichtiger gesellschaftlicher Akteur mehr sind. Interessiert es überhaupt noch jemanden, was wir zu sagen haben zu den Themen unserer Zeit? Ich glaube schon. Ich glaube schon, es interessiert mehr, als wir uns das manchmal zutrauen. Ostern setzt einen neuen Impuls. Schluss mit dem uns selbst beweinen. Schluss mit dem auf uns selbst bezogenen Trauerprozess und wie Maria Magdalena aufstehen, loslaufen, weitersagen. Der Herr ist auferstanden. Wir haben diese einzigartige Lebensbotschaft. Der, dem wir vertrauen, Jesus Christus, hat Alternativen geboten. Nicht Streit, sondern Versöhnung. Nicht Rückzug, sondern Rausgehen. Nicht Trauer, sondern Freudenfest. Nicht Gewalt, sondern aufeinander zugehen. Nicht Krieg, sondern Frieden. Nicht Tod, sondern Leben. Und von diesem Standpunkt aus haben wir etwas zu sagen als Christen in dieser Welt, in unserer Gesellschaft und zu allen großen Themen, zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Also lasst uns doch mitreden. Mehr Mut zu einer öffentlichen Kirche. Weniger ringen um Inhalte, die für Außenstehende sowieso kaum nachvollziehbar sind, sondern mehr Mut, dass wir uns als Christen aufgrund unserer österlichen Lebensbotschaft zu Wort melden. Und ja, das tun wir schon auch. Egal ob als Landes- oder als Freikirchen, alle veröffentlichen sie ihre Denkschriften und Botschaften, ihre Stellungnahmen und Bischofsworte. Es gibt große Enzykliken und kleine Impulse, aber wir sprechen nicht mit einer Stimme. Und so verhallen die wichtigen Worte in diesem Land am Ende ohne viel Resonanz. Wer nicht gerade danach sucht, wer sich nicht damit auseinandersetzt, der nimmt kaum noch wahr, wozu die Kirchen alle Statements abgeben. Aber die österliche Lebensbotschaft und all das, was sich daraus für die dringenden Fragen unseres Miteinanders ergibt, die dürfen nicht verklingen. Sie werden gebraucht. Und ich glaube, sie werden auch von vielen ersehnt, die darin eine Anwaltschaft für die Probleme und Fragen ihres Lebens finden würden. Die österliche Lebensbotschaft wird gebraucht. Und wer, wenn nicht wir als Gemeinden, als Kirchen, als Christen, sollten sie in dieser Welt weitersagen? Darum nochmal mehr Mut zu einer öffentlichen Kirche. Mehr Mut zu einer öffentlichen Kirche, die sich auf die Grundlagen ihrer biblischen Überlieferungen und auf ihre christliche Tradition besinnt. Mehr Mut zu einer öffentlichen Kirche, die aber auch eine Sprache spricht, die für die Menschen draußen nachvollziehbar und verständlich ist. Mehr Mut zu einer öffentlichen Kirche, die in der Lage ist zu reflektieren, wann sie sprechen muss und mit wem. Mehr Mut zu einer öffentlichen Kirche, die sich an den richtigen Stellen prophetisch kritisch äußert, die aber nicht nur platt kritisiert, sondern konstruktive Beiträge liefert. Und mehr Mut zu einer öffentlichen Kirche, die sich auf ihre globale Verbundenheit und die Wichtigkeit der Ökumene besinnt. Denn unsere Stimme und die österliche Freudensbotschaft, diese Lebensbotschaft wird lauter, wenn wir gemeinsam sprechen. Was, wenn nicht das Osterereignis, ist das, was uns verbindet. Auch über Gemeinden und Kirchen hinweg. Man kann über alles streiten, über das Abendmahlsverständnis, über Rechtfertigung diskutieren, über die Taufe und wie man den Glauben nun am Ende auszuleben hat. Aber das, was uns verbindet, das ist die Botschaft des heutigen Morgens. Das Grab war leer, der Herr ist auferstanden. Der Tod ist nicht mehr, das Leben hat gesiegt. Kein Christ, keine Konfession, die das abstreiten würde. Heute an diesem Ostermorgen ist die Christenheit verbunden in der Freude des Osterfestes und in der Gewissheit, dass Jesus für uns das Leben errungen hat. So wird dieser Ostermorgen zum Symbol einer christlichen Einigkeit, die Welt braucht. Ostern, das ist unser gemeinsamer Glaubensursprung. Christus ist auferstanden. Dieser Glaube, dieses vertrauensvolle sich einlassen auf das, was da vor 2000 Jahren in Jerusalem geschah, macht Ostern zu dem, was es ist, ohne den Glauben daran. Bleibt Ostern am Ende bedeutungslos. Ohne Glauben daran, dass dieses österliche Lebensereignis etwas mit uns, mit dir und mit mir zu tun hat, mit deinem Leben, mit dem, was uns heute noch beschäftigt, bleibt Ostern leer. Die Evangelien sprechen nicht einheitlich über das, was an diesem Morgen geschehen ist. Was die Hinterbliebenen der Jesusbewegung dann am Ende einte, was ihnen Kraft gab, was ihnen Hoffnung gab und Antrieb, diese gute Nachricht weiterzusagen, trotz aller Gefahren, das war ihr Glaube. Sie haben das geglaubt, was da geschehen ist. Sie ließen sich voll Vertrauen auf das ein, was doch nicht hätte sein dürfen. Sie folgten dem, der eigentlich hätte tot sein müssen. Obwohl das allem widersprach, was Menschen sich vorstellen konnten, ein einmaliges Ereignis, ein einmaliges Wunder. Hier zeigt sich, allein Gott war am Werk. Und wenn wir die verschiedenen Osterberichte nebeneinander legen würden, dann merken wir, da wird Unterschiedliches betont. Es scheint, als ob es den Autoren der Evangelien darauf ankam, dass es ihnen wichtig war, dass wirklich jeder Leser, jede Leserin einen Anknüpfungspunkt findet an das, was sie erlebt haben. Und dass jeder glauben kann, Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Alle Personen der Osterberichte kommen auf ganz unterschiedliche Weise zu ihrem Glauben. Jeder und jede von ihnen hat einen anderen Weg, bevor sie sich vertrauensvoll auf dieses österliche Lebensereignis einlassen können. Und so ist es ja wohl auch bei uns. Gott geht mit jedem den Weg, der zu ihm passt. Vielleicht ist jemand Beziehungstyp und braucht ein langsames Annähern an diesen Jesus, so wie Maria Magdalena. Der Nächste lässt sich schnell begeistern und mitreißen, so wie manche Jünger, die Jesus einfach nachfolgten und alles stehen und liegen ließen. Eine Dritte braucht es tiefgehender Ergründen und Beweise, bevor sie glauben kann, so wie der Skeptiker Thomas. Und wieder jemand anders braucht mehrere Anläufe, muss vielleicht mehrfach nach Jesus fragen oder von ihm gefragt werden. Hast du mich lieb, so wie Petrus, der Fels, auf dem die Kirche gebaut werden sollte? Das eigentliche Osterwunder ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Zu diesem Wunder gehört, dass die Leute es erkennen und glauben. Bei Maria Magdalena verhinderte der Tränenschleier zunächst, dass sie Jesus erkennt. Zu sehr ist sie mit ihrer eigenen Trauer und mit sich selbst beschäftigt. Doch dann werden ihr die Augen geöffnet. Sie sieht klar und sie kann glauben. Und sie kann losgehen, weil sie diese gute Nachricht nicht für sich behalten kann. Das war Maria Magdalenas ganz persönlicher Ostermoment. Das also bewirkt das Osterereignis, das der Auferstehung des Herrn ist, motiviert, vorwärts zu gehen, das Gefühl der Machtlosigkeit hinter uns zu lassen, den Stein von den Gräbern wegzuwälzen, in denen wir oft unsere Hoffnung gefangen halten. Und wir werden ermutigt, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken, weil Christus auferstanden ist und den Lauf der Geschichte verändert hat. Was war dein persönliches Osterereignis? Was war die Liebesgeschichte, mit der dich Jesus zum ersten Mal beim Namen gerufen hat? Diese Frage ist wichtig, wenn wir als Christen auch weiterhin vorwärts gehen wollen. Was war dein persönliches Osterereignis? Erinnere dich und geh weiter. Das ist unser Auftrag. Als einzelne Christen, als Gemeinden, als Kirche. Dann versinken wir nicht in der Bedeutungslosigkeit. Dann besteht die Möglichkeit geistlichen Aufbruchs. Dann werden wir sprachfähig und handlungsfähig in dieser komplizierten Welt. Dann geht von uns tatsächlich etwas aus. Und dann ist Ostern nicht nur ein Feiertag, sondern ein Lebensereignis. Ich glaube es. Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Das Leben hat gesiegt. Und das Leben wartet. Und zu diesem Leben sind wir berufen. Amen.